Also mein Vortrag beginnt mit einer kleinen Filmvorführung, eine kleine Reportage, bestehend aus 4 Teilen, gedreht im Jahre 2007. Das ist einfach mal zur Einstimmung, was man in den letzten 10 Jahren in Budapest erlebt hat auf der Straße. Und danach kommt die Analyse. Ich hoffe, dass das zu hören ist. Es ist mit Ton.
Das ist eine rechtsradikale Partei, die ich erprobe. Und 2 Monate später marschieren bereits 600 Euganisten. Die im Kriegsfall wollen diese Uniformierten ihr Land mit der Waffe verteidigen, denn Ungarn sei aktuell bedroht. Durch wen bleibt unklar.
Der erste Satz war, erst im August 2007 gründete diese winzige rechtsradikale Gruppe diese Garde. Das war der erste Satz, der nicht zu hören war.
Fast alle tragen eine Abad-Fahne als Accessoire, auch die Kleinsten. Die Fahne erinnert an den großen Führer der Ungarn, Abad, dessen Reich sich einst deutlich weiter erstreckte als die heutigen Landesgrenzen. Die Botschaft ist klar, er mit den alten ungarischen Gebieten, die heute etwa zu Rumänien oder zur Slowakei gehören. Inzwischen ist die Garde zu ihrem Eid angetreten. Es tropft des Vaters, dem Volk und der Nation schwören sie ewige Treue und flehen dabei unglücklichen Schutz. Aber selbst die normalen Sympathisanten der Garde reden jetzt nach deren Abmarsch Klartext.
Wenn es den Juden hier nicht gefällt, dann sollen sie abhauen und das Land gehört uns. Wenn den Juden dieses Land und das ungarische Volk nicht zusagen, dann sollen sie doch einfach gehen.
Ehrenspanier für den bekennenden Antisemiten Bischof Lovat Hegedűs. Die ungarische Garde wird von mehreren Priestern der christlichen Kirchen in Ungarn unterstützt und das ganz offen.
Also was bei dieser Reportage aufgefallen ist, hoffe ich, ist, dass es hier überhaupt nicht nur um Jugendliche ging. Es gab sehr viele Sympathisanten. Diese Gartenweihe, das was wir gesehen haben, war eine Gartenweihe im Oktober 2007. Die ungarische Garde wurde im August 2007 gegründet. Die ersten Mitglieder waren 56 an der Zahl und diese Zahl ist eine symbolische Zahl, weil sie nämlich eine Anspielung an die Revolution 1956, die Garde verstand sich oder versteht sich als eine Befreiungsarmee, als eine Befreiungsgarde. Ab diesem Zeitpunkt wurden dann bis 2009 dreimal oder viermal im Jahr jeweils 600 Mitglieder der Garde neu eingeweiht. Sie mussten einen Eid schwören und bis zum heutigen Tag gibt es etwa 3.500, 3.800 Gardisten. Die Garde ist inzwischen verboten, darauf komme ich noch zu sprechen. Was wir hier gesehen haben, ist, dass diese Gartenweihen immer inmitten von Budapest auf dem Heldenplatz abgelaufen sind. Die Zuschauerzahl dürfte, die Sympathisanten, die zugeklatscht haben, sie waren nicht eine kleine Randgruppe, sondern das waren mehrere tausend Menschen, 2.000 bis 3.000 Menschen meistens. Und überhaupt nicht unbedingt nur jugendliche Fußball-Hooligans, sondern gesetzte bürgerliche Menschen, die auch Antisemitisches geäußert haben. Man konnte auch sehen, hier in dieser Reportage, dass auch durchaus die Kirche mitgemacht hat. Das heißt, auch die Kirche oder ein Teil der christlichen Kirche steht dahinter. Und jetzt kommen wir weiter zu einem weiteren kleinen Film. Und während der Film zu sehen ist, werde ich aus dem Text zitieren. Das Land gehört demjenigen, der es bevölkert. Das ist ein göttliches Gesetz. Wir müssen das Karpatenbecken bevölkern. Wir dürfen nicht zulassen, dass hergelaufene Fremde das Land sich zu ihrem Eigentum machen. Die linke Ideologie ist eine Ausgeburt des Judentums. Die jüdische Psyche war nie schöpferisch, sondern hat sich immer fremdes Gedankengut angeeignet. Die linke internationale Ideologie ist das wichtigste geistige Mittel im furchtbaren Imperialismus und im natürlichen und organischen Nationalismus des Judentums. Diese Psyche, die über 5000 Jahre durch Aberglauben und Rassenwahn geprägt worden ist, ist in ihrer wahnhaften Vorstellung vom Auserwähltsein der 2000 Jahre alten europäischen Kultur und dem Humanismus fremd, verdächtigend und feindlich gesonnen. Ich habe den Text ein bisschen abgekürzt, deswegen ist das Original ein bisschen länger. Und was wir hier dann sehen werden, ist, dass die Zuschauer anfangen zu rufen. Die klatschen natürlich auch wieder mehrere tausend, vielleicht 1000 bis 1500 Menschen waren anwesend. Und die rufen, Dürcan hau ab, Dürcan verschwinde. Das ist die Menge jetzt. Auch wieder gesetzte ältere Leute. Dann kommt der Pfarrer Doran Hegedüsch und sagt, im Sinne von unserem vorherigen Dichter Mettelfi rufe ich Simon Perez und all denen hier hinzu, die sich unser Land nehmen wollen, nehmt ihr euch eure Hurenmutter und nicht unsere Heimat. Amen. Das ist also ein Beispiel für die kirchliche Unterstützung dieser Aktivitäten. Wie bei allen Demonstrationen in dieser Zeit und in den letzten Jahren, so skandierte die versammelte und aus über 1000 Menschen bestehende, aufgebrachte Menge Dürcan hau ab. Die Zitate und die Reaktion der Menschenmenge zeigen deutlich den Zusammenhang zwischen des antijudaistischen und anti-israelischen Denkens, das sich gegen die damalige und demokratisch gewählte Regierung bestehend aus Sozialisten und Liberalen richtete, sowie gegen den damaligen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány. Die ungarische Garde wurde 2009 verboten, aber im Sommer 2009 wurde sie auch neu gegründet. Hier sehen wir die Neugründung der ungarischen Garde. Wir sehen gleich den sogenannten ungarischen Hitlergruß, der besteht daraus, dass man sagt, Gott gebe uns, und dann antwortet man, eine schönere Zukunft. Und hier sehen wir das dann. Eine Sekunde. Gott gebe uns eine schönere Zukunft. Das ist hier, wie wir sehen, ist der Leiter und der Gründer der ungarischen Garde und der Leiter der rechtsradikalen Partei Jobbik, die 2009 ins Europaparlament gekommen ist und 2010 ins ungarische Parlament. Was der sagt, ist eben unter anderem, dass man sich nicht zulassen will, dass die ungarische Garde verboten werde. Und der heilige Turul soll denjenigen holen und denjenigen bestrafen, der die ungarische Garde verbieten will. Der heilige Turul, das ist ein mythischer Greif, ist sehr wichtig für die ungarische rechtsradikale Bewegung. Ich komme noch darauf zu sprechen. Und was ebenfalls sehr wichtig ist, gegen Ende des Filmes ist es sichtbar, dass hier eben die sogenannte transsilvanische Hymne gesungen wird. Die transsilvanische Hymne ist eine revanchistische Hymne. Wir sehen gleich auch die transsilvanische Hymne bezieht sich auf einen Landstrich in Rumänien, das gehörte früher zu Ungarn vor dem Vertrag von Trianon 1920, und das spielt auch eine sehr große Rolle in den rechtsradikalen Bewegungen. Hier sehen wir die Inbrunst, was ich auch sehr wichtig finde bei der ungarischen Garde. Deswegen lassen sie sich nicht verbieten, weil sie auf etwas schwören. Sie erleben das als eine innere Bewegung, die rechtsradikale Bewegung nennt sich auch Bewegung für ein rechteres, für ein richtigeres Ungarn. Und die Mitglieder der ungarischen Garde legen ihren Eid vor der sogenannten heiligen ungarischen Krone ab. Das, was Sie hier sehen, das ist natürlich nicht das Original aus dem 11. Jahrhundert, sondern das ist hier ein Plastikreplik. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Was wichtig ist, ist der Mythos, der diese sogenannte heilige ungarische Krone umgibt. Das wird hier von solchen, ich würde sie nennen, Kronwächter oder Kronen, Priester oder Druiden getragen, feierlich, und die Mitglieder der Garde legen ihren Eid eben auf diese heilige ungarische Krone ab, deren Original eben aus dem 11. Jahrhundert stammt. Die Krone ist seit dem Jahre 2000 nicht mehr im Nationalmuseum, wo sie ursprünglich aufbewahrt war als museales Stück, sondern wurde im Jahre 2000 per Gesetz überführt ins Parlament. Das war die Zeit der Resakralisierung der Krone. Das war im Zuge der Millenniumsfeierlichkeiten. Das hat Viktor Orban damals zwischen 1998 und 2002 schon einmal Ministerpräsident des Landes angeordnet, beziehungsweise seine Partei, seine Regierung haben das so eingeführt, dieses Gesetz, und die Krone ist seitdem im ungarischen Parlament unter der großen Kuppel in einer Vitrine aufbewahrt. Die Krone spielt eben eine sehr große Rolle, auch in der heutigen Zeit. Deswegen zitiere ich jetzt aus einer Rede einer Abgeordneten, die jetzt eben auch im Parlament ist. Diese Abgeordnete heißt Maria Wittner. Hier sehen wir sofort die Krone im Parlament. Hier unter der Kuppel befindet sich die Krone. Und was die Frau, die Abgeordnete von der Fidesz-Bürgerlichen Union sagt, ist folgendes, ich zitiere: Was meine Situation erleichtert, ist, dass in diesem Haus die heilige ungarische Krone aufbewahrt wird. Wenn die im Sitzungssaal für mich unerträglich werden, dann komme ich hinaus zur heiligen ungarischen Krone, bete zu ihr und bitte sie um Hilfe. Denn die ungarische Krone ist hier im ungarischen Parlament eine Persönlichkeit. Das Parlament ist sowieso nur deshalb da, damit wir uns vorspielen, dass es in Ungarn ein Mehrparteiensystem gibt. Und dann sagt sie etwas später: Ich habe seit 1990 oft daran gedacht, dass wir hier in einem ausgeraubten Land leben und fragte mich, wer dieses Land ausraubte. Das waren die. Die haben alles verstaatlicht und damit zuerst das Land ausgeraubt und jetzt tun sie das Gleiche, nur unter dem Stichwort der Privatisierung. Die sind reich geworden, weil sie dem Volk alles genommen haben, was sich das Volk in den 40 Jahren zusammenverdient hat. Die lebten wie Parasiten im Körper der Nation aus dem, was sie verstaatlicht hatten. Danach kam die sogenannte Wende und die, die sich inzwischen mit diesen Methoden auskannten, die sind heute die Milliardäre geworden. Ebenso wie Janusz Kader ein Verräter war, so ist auch Ferenc Gyurcsány ein Verräter. Darin sind sie einander gleich. Janusz Kader war der langjährige Ministerpräsident im Realsozialismus. Ferenc Gyurcsány war eben in den letzten paar Jahren Ministerpräsident Ungarns unter der sozialistischen Regierung. Und was wir hier in dieser Rede beobachten können, ist zuerst mal der Bezug auf die heilige ungarische Krone, dann eben, dass die Frau sagt, die Abgeordnete sagt, wir spielen uns sowieso vor, dass es ein Mehrparteiensystem gibt, spielen uns das vor, das heißt, sie will damit sagen, es gibt eigentlich kein Mehrparteiensystem, es gibt eine einzige Partei, nämlich die Sozialisten, und die würden auf dem Land sitzen und das Land ausrauben. Das waren die. Dann stellt sie eine Kontinuität her zwischen dem den Kommunisten im Realsozialismus und den heutigen Sozialdemokraten, den heutigen Sozialisten, zwischen Janusz Kader von damals und Ferenc Gyurcsány von heute. Und sagt, darin sind sie einander gleich. Das heißt, es ist einerseits eine Dichotomisierung zu beobachten. Auf der einen Seite sind wir die Guten, auf der anderen Seite sind die, die das Land ausraubten, die das Land beherrschen. Und die sind die sowieso nichts anderes als die Kommunisten. Dann fällt noch auf, dass sie die sogenannte Wende sagt. Also 89-90 wird nicht als die Wende betrachtet. Man erwähnt in rechten bis rechtsradikalen Kreisen die Wende, man bezeichnet sie immer als die sogenannte Wende und man sagt damit, und da so sieht auch die gesamte Kommunikation in diesem völkischen Lager aus, dass die Wende eigentlich keine richtige Wende war. Die ursprünglichen Machthaber sind an der Macht geblieben und üben noch immer eine Diktatur aus. Und diese Diktatur ist eben eine fremdbestimmte Diktatur, aber das werden wir noch erfahren. Also eigentlich eine judaisierte Diktatur. Wichtig noch an ihrem Text ist die Biologisierung. Sie sagt nämlich, sie lebten wie Parasiten im Körper der Nation. Das ist ein sehr wichtiger Satz, was sie sagt. Die Biologisierung ist auch sehr wichtig für die Kommunikation in diesem völkischen Lager, also die Dichotomisierung, Kontinuität zwischen dem alten kommunistischen Regime und den heutigen Sozialisten bzw. Sozialdemokraten. Wir sind also angekommen bei den Feindbildkonstruktionen und da sehen wir schon jetzt, dass also die Feindbilder in erster Linie die Sozialisten sind und vor allem Ferenc Gyurcsány, der ehemalige Ministerpräsident. Und wir sehen hier als Stalin, das ist eine sehr geschickte, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, Darstellung. aus einer bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Zeitung, Magyar Demokrata heißt das. Diese Zeitung, diese Wochenzeitung wurde von dem jetzigen Ministerpräsidenten empfohlen, wärmstens empfohlen. Hier sehen wir, das ist allerdings eine rechtsradikale Homepage, Ferenc Gyurcsány als Rabbiner. Und hier sehen wir ihn auch als Juden, wir wissen natürlich nicht, ob er Jude ist oder nicht, das zählt im Moment überhaupt nicht. Die Antisemiten sagen, dass er jüdisch ist. Hier steht Jagd auf Gyurcsány, das war ein Poster, ebenfalls aus einer rechtsradikalen Zeitung. Man könne auf ihn als Zielscheibe schießen. Also man kann sagen, dass die ungarische Gesellschaft eine Parallelgesellschaft ist. Es gibt eine große völkische und eine kleinere, eben nicht völkische, kosmopolitische oder demokratisch denkende Seite. Das völkische, die völkische Seite oder das völkische Denken ist erstens ein organisches, biologistisches Denken, das die Nation als ethnisch homogene Gemeinschaft auffasst. Zu dieser Gemeinschaft, der ethnisch gemeinten magyarischen Nation, zählen auch die Minderheiten Ungarn, die außerhalb der heutigen Landesgrenzen in den umliegenden Ländern Ungarns leben. Oh, Entschuldigung, hier ist noch ein Bild im Zusammenhang mit der Biologisierung. Das war eben auch von einer rechtsradikalen Zeitung. Hier unten sehen wir eben das wichtigste Feindbild, Ferenc Gyurcsány. In der ersten Reihe sehen wir berühmte sozialliberale Journalisten. Und ab hier aufwärts sehen wir die Politiker der ehemaligen sozialliberalen Koalition bzw. der sozialistischen Regierung. Das sind eben die wichtigsten Feindbilder heute. Jetzt sind wir bei Großungarn angelangt. Das ist also Ungarn, wie es heute aussieht. Das ist das sogenannte, nicht das sogenannte, das ist das historische Großungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg im Frieden von Trianon wurden eben von Ungarn diese Gebiete abgetrennt. Und die aber in dem Mythos lebt Großungarn mit diesen Grenzen weiter. Die Minderheiten Ungarn sind vor 90 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, als sich Ungarn in der österreichisch-ungarischen Monarchie auf der Verliererseite befand und im Friedensvertrag von Trianon 1920 zwei Drittel seiner Gebiete an die Nachbarländer abtreten musste, plötzlich Staatsbürger eines anderen Staates geworden. Diese zählen also heute zu der ungarischen Nation, das sind etwa 3 Millionen Menschen. Deshalb, also zweitens, handelt es sich beim völkischen Denken um ein imperiales Denken, weil es eben auch die ethnischen magyarischen Minderheiten in den umliegenden Ländern mit zum Magyarentum zählt. Ganz kurz muss ich einfügen, dass es sich in der Wissenschaft so eingebürgert hat, dass man im ethnischen Sinne Magyaren und Magyarentum sagt und im, sagen wir mal, republikanischen Sinne Ungarn und ungarischen Staat. Deswegen sage ich immer Magyaren und Magyarentum. Das heißt, die jetzigen Grenzen Ungarns werden nach diesem Denken nicht beachtet. Deshalb ist es auch ein revanchistisches Denken, weil man ständig in den Kategorien von Großungarn denkt. So zum Beispiel auch im Alltag, oft bei der Wettervorhersage zum Beispiel, werden die Städtenamen in den umliegenden Ländern noch immer auf Ungarisch genannt. Oder zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Sender, bei den Nachrichten aus dem Verteidigungsministerium, das ist eine ganz neue Sendereihe, da wird ganz selbstverständlich Großungarn gezeigt. Man weiß vom völkischen Denken, dass es kein demokratisches Denken ist und es ist auf Feindbilder angewiesen, um sich selbst zu definieren und zu stabilisieren. Die Suche nach Feindbildern gehört also zum Automatismus dieses Denkens. Während also auf der einen Seite in diesem Denken Minderheiten Ungarn in den Nachbarländern mit zu der ethnischen Gemeinschaft der Nation dazugerechnet werden, wird im Land selbst nach inneren Feinden gesucht, Feinde werden konstruiert. Ungarn ist kein traditionelles Einwanderungsland, die Feinde sind innere Feinde. Und diese Feinde sind in Ungarn vor allem die Juden, die Zigeuner und die Homosexuellen. Das heißt also drittens, dass das völkische Denken ein ausgrenzendes Denken ist und es geht in Ungarn einher mit Antisemitismus, Antiziganismus und Homophobie. Ich habe die Juden und Zigeuner deswegen in Anführungszeichen gesetzt, weil es ja immer die Antisemiten und die Antiziganisten sind, die sagen, die bestimmen, wer Jude und wer Zigeuner ist. Wie wir das gesehen haben, müssen das nicht unbedingt selbst, also Menschen sein, die sich selbst als Juden definieren. Der ungarische Antisemitismus richtet sich jedoch in seiner heutigen Form nicht immer gegen real existierende Juden, sondern gegen alle Menschen, die antisemitischen Stereotypen entsprechen. Das sind vor allem die Kosmopoliten und die Linksliberalen, die linksliberale Intelligenz oder zum Beispiel ganz einfach die urbane Lebensweise, die dem antisemitischen Stereotyp der sündigen Großstadt entspricht. Im Endeffekt wird in Ungarn alles, was dem völkischen Denken nicht entspricht, als jüdisch abgestempelt. Und so kann eben auch die EU eine von Juden gemachte oder verjudete Gemeinschaft sein, die eigentlich fremdbestimmt sein soll. Es gibt auch ein Terminus technicus dafür, Zionistik occupied. In rechtsradikalen Kreisen in Ungarn spricht man von der sogenannten Tel Aviv-New York-Brüssel-Achse. Hinter dem völkischen Denken steckt ein irrsinniges Gewaltpotenzial. Wenn wir uns nun fragen, in welchen Bereichen der Gesellschaft dieses völkische Denken konkret zum Ausdruck kommt, dann muss man sagen, eigentlich in allen. Es gibt zum Beispiel völkische Wohnsiedlungen. Das ist ein Inserat von einer Wohnsiedlung. Hier heißt es, nur völkisch oder nur Nationalgesinnte mögen sich bei uns melden, weil man hier das Magyarentum, die magyarische Kultur pflegen will. Was wir hier sehen, rechts oben, ist so eine Art Altar und eben diesen mythischen Greif, den sogenannten, den Tuhul, das hat einen bestimmten Namen, den Tuhul-Vogel. Dann gibt es eine Taxigesellschaft, die der Partei Jobbik nahesteht, Jobtaxi.hu, das ist die Webseite. Und da sehen wir auch Großungarn, da ist auch ein Auto mit diesem Aufkleber. Dann gibt es einen Supermarkt, ein Supermarktnetz namens CBA. Das ist auch, bietet magyarische Waren für magyarische Menschen an, was ja im Umkehrschluss heißen mag. Verjudete Menschen mögen bei uns nicht einkaufen. Interessanterweise ist der Begründer oder der Eigentümer dieses Ladennetzes der Ehrenvorsitzende der GUI Motorradfahrer, das ist eine Motorraddivision, eben auch mit Großungarn vorne. Diese Motorraddivision brummt halt auf, macht Ängste, besonders in Gebieten mit hohem Roma-Anteil. Da ziehen 50 bis 100 Motorräder auf und versuchen Ängste einzujagen. Es gibt auch ein kleines Netz, Magor-Bewegung heißt das. Die Magor-Bewegung hat auch bestimmte Magor-Läden. Der Begründer dieser Magor-Bewegung ist ein Schauspieler. Links sehen wir ihn neben Gábor Vona, dem Begründer der Ungarischen Garde. Und der Begründer dieser Magor-Bewegung und dieser Ladenkette ist einer der 56 Gründungsmitglieder der Ungarischen Garde. Dann gibt es auch nochmal weitere völkische Versammlungen, zum Beispiel allen ist wahrscheinlich das Sziget Festival in Budapest bekannt, das ist inzwischen weltbekannt. Es gibt eine Gegenversion dazu, die völkische Version, das heißt Magyar Sziget, die magyarische Version. Da gibt es durchaus sehr viele Neonazis und den Hitlergruß kann man auch sehen, das Bild habe ich oder die Bilder habe ich selbst aufgenommen, deswegen sind sie so dunkel. Vom Fernsehen, da erscheinen jedes Jahr bis zu 11.000 Menschen. Dann gibt es ein weiteres Festival, so völkisches Festival, das habe ich auch aus dem Internet, weil ich selbst nicht hinfahren konnte. Das ist in Südungarn. Es erscheinen etwa 300.000 Menschen. Da, das ist das Festival in Vöstörpüster. Und was wir hier sehen, was auffällt, ist, dass hier so etwas Esoterisches, also der Schamanenkult ist sehr virulent, der Mystizismus, Okkultismus, das sind auf jeden Fall spürbar auf diesen Bildern. Also hier sind bis zu 300.000 Menschen erschienen dieses Jahr. Es gibt nochmal eine Art völkische Wallfahrt. Es hat sich aus einer Marienwallfahrt entwickelt. Hier sind bis zu 500.000 Menschen zu Pfingsten jedes Jahr. Und diese ursprüngliche Marienwallfahrt, die aber einen sehr deutlichen völkischen Touch hat, ist in Rumänien, in Transsilvanien, das heißt nicht einmal mehr in Ungarn, sondern es ist eine Bewegung, die von Ungarn ausgeht und in Rumänien stattfindet. Das völkische Denken ist aber auch in den Schulen sehr verbreitet, in der Bildungspolitik, aber auch in der Wissenschaft und auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Die Entstehung des völkischen Denkens möchte ich hier nicht gerne ausführen, weil das sehr lange dauert. Ich habe darüber geschrieben, Die Kopien habe ich auch dabei, kann ich nachher gerne zeigen, wen das interessiert. Auf jeden Fall hat es sehr deutliche Parallelen mit der deutschen völkischen Bewegung und auch der Antisemitismus hat sehr deutliche Parallelen. Es hat sich, eigentlich haben sich beide Bewegungen Hand in Hand entwickelt, beziehungsweise parallel zueinander. Aber während das völkische Denken nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland immerhin demokratisiert wurde, ist es in Ungarn nicht dazu gekommen. Es lebte weiter im Realsozialismus. Das völkische Denken wurde sogar durch die Mithilfe der sowjetischen Kulturpolitik sogar hineintransportiert, auch nach Ungarn, beziehungsweise wurde auch von dort gestärkt. So dass das Ende des Realsozialismus für viele eine progressive Revolution von unten bedeutete. Also im völkischen Sinne. Und man hat gehofft, dass jetzt endlich die Freiheit gekommen ist, dass man eine magyarische Volksgemeinschaft zustande bringt, die ja durch den Kommunismus nicht zustande kommen konnte. Der Ethnonationalismus als moderne Ideologie übernimmt die Funktion einer Alltagsreligion in Ungarn, in der sich Säkularisation, Nationenbildung und der Realsozialismus miteinander verbinden. Da dann die Homogenisierung der eigenen Gruppe intendiert ist, führt dies automatisch zu einer Ausgrenzung derer, die nicht als Bestandteil der Wir-Gruppe akzeptiert werden, also der anderen, der Fremden. Deshalb sind das völkische Denken und der Antisemitismus in Ungarn die zwei Seiten der gleichen Medaille. Wie sich nun der Antisemitismus in Ungarn äußert, haben wir bereits an Beispielen gesehen, in denen der ehemalige Ministerpräsident plus andere Linksliberale als Juden oder als verjudete Personen dargestellt wurden. Der Antisemitismus ist in Ungarn also nicht im engeren Sinne als Hass gegen eine real existierende Bevölkerungsgruppe zu verstehen. Die Abneigung richtet sich gegen symbolische Juden, gegen Fremde an sich und zielt eher gegen Politiker und Medienvertreter und hier vor allem gegen sozialistische und Liberale, die einem missfallen, als gegen reale Juden. Hier sehen wir einen Aufkleber aus dem Jahr 2006. Da war der Angriff auf das Fernsehgebäude und vor dem Fernsehen waren die Namen, zum Teil auch Telefonnummern und Adressen von linksliberalen Journalisten aufgeklebt, die verfolgt werden sollten oder zu Hause angerufen werden sollten und gestört werden sollten. Dieser Journalist hat inzwischen das Land verlassen. Er wurde 2008 bei einer Demonstration zusammengeschlagen und wurde ständig bedroht. Sie können sich vielleicht erinnern an diesen Angriff auf das Fernsehgebäude 2006 im September. Dieser Angriff war nach meinen Untersuchungen deutlich antisemitisch konnotiert. Und zwar deswegen, weil, wie man in rechtsradikalen Seiten lesen konnte, man wollte die verjudete Lügenfabrik angreifen, weil das Fernsehen eben voller Juden ist und die einigen Goyim, die sich da drin befinden, die könnten den Kampf mit diesen verjudeten Medienmenschen nicht aufnehmen. Und hier war die Angreifer sind auch haben das Gebäude angezündet. Das Gebäude ist zwar nicht richtig ausgebrannt, aber wurde stark beschädigt. Und hier sind sie auf dem ersten Stock auf dem Balkon und mit der faschistischen Apartheid-Fahne. Und das heißt, übertragen, was Sie hier als Message aussenden, das Fernsehen ist hiermit eine national befreite Zone geworden. Man kann den ungarischen Antisemitismus als kulturellen Code oder als Weltanschauung definieren, der sich gegen die anderen richtet, die im Gegensatz zum Mythos vom magyarischen Vaterland und der durch das eigene Blut getränkten Heimaterde den Kosmopolitismus, die Urbanität und die Intellektualität verkörpern. Selbst eine gewählte Regierung kann so zum Ziel antisemitischer Stereotypisierungen werden. Dies bewies 2009 ein Kommunalpolitiker, der im Sinne des Stereotyps einer verjudeten Regierung, Zionistic Occupied Government, das ungarische Parlament die Synagoge am Kossuth-Platz nannte, die ausgeweichert werden sollte. Hier sehen wir eben auch von einer rechtsradikalen Homepage die Anordnung der Sitze im Parlament als Menorah und als Titel heißt das Parlamentsmenorah. Hier sehen wir eine Demonstration von der letzten Woche oder vor 10 Tagen, wo selbst die Europäische Union und die Organisation NATO als verjudete Gemeinschaften angesehen werden. Das ist eine Demonstration der rechtsradikalen Partei Jobbik. Was ist nun bei den Parlamentswahlen im Frühjahr geschehen? Man musste jetzt erwähnen, dass bei den Parlamentswahlen im April 2010 die Fidesz-Bürgerliche Union und die Christlich-Demokratische Volkspartei mit einer zweidrittigen Mehrheit gewannen. Die rechtsradikale Partei Jobbik ist nun in der Opposition, aber die Tatsache, dass sie bei den Wahlen mit etwa 17% ins Parlament kam, ist alles andere als Zufall. Die Jobbik spricht offen an, was alle denken und wofür viele sogenannte nationalgesinnte Medien und ein Großteil der Fidesz-Politiker schon seit vielen Jahren hetzen. Und nun ist da eine neue revolutionäre Generation, die sagt, wir wollen endlich mal ausführen, wozu unsere Väter uns motiviert haben. Vor einem halben Jahr ist ein Artikel an die Öffentlichkeit gelangt, in dem behauptet wurde, dass Jobbik von der großen türkischen Partei Fidesz-Bürgerlichen Union sogar erfunden worden sei. Der Autor schrieb, nach den verlorenen Wahlen 2002, als die sozialliberale Koalition an die Macht kam, hätte der ehemalige Kanzleramtsminister verlauten lassen, dass Fidesz eine kleine Partei benötige, die sich traut, das an- und auszusprechen, was die Mutterpartei nicht laut sagen könne, weil Fidesz ja eine seriöse Partei bleiben wolle. Viktor Orban, ehemaliger zwischen 1998 und 2002 und neuer Ministerpräsident, gründete nach der Wahlniederlage 2002 sogenannte Bürgerkreise, zu denen auch gar Bewohner eingeladen wurde. Orban ist also sozusagen der Ziehvater des heutigen Parteivorsitzenden von Jobbik. Hier sehen wir den heutigen Ministerpräsidenten Viktor Orban damals, also 2002, und hier sehen wir Gábor Vona, den heutigen Vorsitzenden oder Leiter der rechtsradikalen Partei Jobbik. Vona war damals noch Student und gehörte in die christlich-studentische Vereinigung der renommierten Elter-Universität. Eigentlich hat lange Jahre niemand von Fidesz Jobbik als eine rechtsradikale Partei betrachtet. Bei den Kommunalwahlen 2006 hat Fidesz sogar in etwa 100 Fällen auf lokaler Ebene mit Jobbik koaliert. Erst 2010, im Vorfeld der Parlamentswahlen, ging Fidesz auf Distanz. Bei meinem Vortrag der Unterschied zwischen der Regierungspartei, der jetzigen Regierungspartei Fidesz und der rechtsradikalen Partei Jobbik nicht klar erkennbar ist, dann hat es damit zu tun, dass es keine klare Trennlinie zwischen den beiden Parteien gibt. Man sagt in Ungarn auch, dass Jobbik die Fortsetzung von Fidesz ist, nur mit anderen Mitteln. Die Tatsache, dass der ehemalige Ministerpräsident Gyurcsány zum Angriffsziel Nummer 1 für die Extremisten wurde, ist auch von Fidesz ausgegangen. 2007 meldete der ehemalige Kabinettschef von Oppositionsführer Viktor Orban und der jetzige Abgeordnete für Fidesz im EU-Parlament, Tamás Deutsch, in einer Pressekonferenz, dass Ferenc Gyurcsány psychisch ernsthaft erkrankt sei. Daraufhin wechselten sich Psychologen und Aggressionsforscher einander in Gesprächssendungen der Fidesz-nahen Medien ab und erklärten allen Ernstes, was für Gefahren ein verrückter Ministerpräsident dem Volk bedeutet. Man muss schnell erklären, hinzufügen, dass es im Realsozialismus, also in dieser Konnotation verrückt und ungewollt oder verrückt und feind, ist in Ungarn jedem geläufig, weil ja im Realsozialismus alle, dem System nicht geheuer waren, einfach in ihren Anstalten gesteckt wurden. Vielleicht weiß es jemand, auch von der Sowjetunion. Dass es eben keinen großen Unterschied gibt zwischen Fidesz und Jobbik, zeigt auch dieser kleine Filmausschnitt, hier wird wieder die revanchistische transsilvanische Hymne gesungen im ungarischen Parlament. Das war jetzt im Mai 2010, nachdem der Parlamentspräsident sagt, die konstituierende Sitzung sei nun zu Ende, Sie können gerne gehen. Bleibt die Partei Jobbik, die rechtsradikale Partei Jobbik, stehen und fängt an, die transsilvanische Hymne zu singen. Und wie wir sehen, es gibt kaum jemanden, der den Saal verlässt. Hier, das sind die Abgeordneten von Jobbik. Teilweise sind auch sozialistische Abgeordnete dabei. Nur einige gehen raus, obwohl das eine deutlich revanchistische Hymne ist. Und was wir hier am Ende sehen, was wichtig ist, das ist, dass einige sich nach dem Ende sogar bekreuzigen. Obwohl es keine Messe ist, wir sind nicht in der Kirche, wir sind im Parlament und es ist eine revanchistische Hymne. Und was hier einem sofort einfällt, das ist auch in der Kommunikation der Rechten und der Rechtsradikalen deutlich wahrzunehmen, dass die Nation sakralisiert wird, die Nation tritt an die Stelle Gottes und wird geehrt, wird angebetet. Und deswegen ist dieser Begriff Restsakralisierung der Nation für die rechte und rechtsradikale Bewegung sehr wichtig. Am Ende der Hymne heißt es, Gott erhalte uns Transsilvanien, glaube ich, so heißt der Text. Auf jeden Fall ist das halt ein Landstrich, der sich nicht in Ungarn befindet, sondern in Rumänien. Vor einem halben Jahr wurde also die neue Regierung vereidigt und schnell zeigt sich ihre politische Linie. Über eine zweifache Mehrheit verfügt sie nun, mit der sie zügig nach Regierungsantritt eine Reihe neuer Gesetze verabschiedete, die nicht nur die kommende Gleichschaltung aller Lebensbereiche vorausahnen lassen, sondern die sowieso labile Demokratie des Landes weiter untergraben und die Gesellschaft in eine gänzlich geschlossene völkische Gemeinschaft verwandeln. Die Opposition kann dabei nur zusehen, sie ist machtlos. Als erste Art der neuen Regierung war die Verabschiedung eines Staatsbürgerschaftsgesetzes nach dem völkischen Jus Sanguinis-Prinzip. Ungarischer Staatsbürger ist nunmehr, dessen Vorfahr aus dem historischen Ungarn stamme. Bestimmt ist das Gesetz damit vor allem für jene rund 3 Millionen Menschen, die wie vorhin erwähnt wurde, nach den Gebietsverlusten als ungarische Minderheiten in den umliegenden Ländern leben. Sie gelten in Ungarn auch nach 90 Jahren zu der ethnisch definierten madjarischen Kulturnation zugehörig. Jetzt können sie vollwertige ungarische Staatsbürger werden, ohne dass sie ihren Wohnsitz nach Ungarn verlegen müssten. Dass dieses Gesetz als erstes verabschiedet wurde, ist kein Zufall, sondern drückt eine deutliche Botschaft der neuen Regierung aus. Viktor Orban nannte den Ausgang der Wahl am 27. April 2010 eine Revolution in der Wahlkabine. Es ist eine völkische Revolution. Viktor Orban sagte 2003 in einer Rede, dass er sich wünscht, dass in Ungarn eine völkische Kultur herrsche. Auf Ungarisch heißt es Népi Nemzeti, falls jemand Ungarisch kann. Seit Fidesz 2002 nach 4-jährige Regierung abgewählt worden war, kämpfte er, Viktor Orban und Fidesz, für die Wiederauferstehung der in Trianon erniedrigten Nation und für die Wiederherstellung der nationalen Einheit über die gegenwärtigen Grenzen hinweg. Das heißt, für jenes Großungarn an der Trianon. Viktor Orban und sein Stellvertreter George Semjen nennen übrigens die Magyaren, die in umliegenden Ländern leben, auch Nationsbrüder oder Blutsbrüder. Und hier kommt, das sind Zitate jetzt vor einem Monat etwa, aus Reden herausgegriffen. Und da kommt wieder diese Biologisierung, also diese blutmäßige Abstammung ist auch sehr wichtig. Der Wiedergeburt der organisch gewachsenen biologistischen Abstammungsgemeinschaft dient auch die Verabschiedung eines zweiten Gesetzes. Der 4. Juni, der Tag des Friedensvertrags von Trianon, wird nun zu einem Gedenktag des nationalen Zusammenhalts. Es gibt jetzt auch eine Deklaration des nationalen Zusammenhalts, die in allen öffentlichen Gebäuden möglichst aufgehängt werden sollte. Und hier ist zu lesen, man kann vielleicht ein paar Zeilen lesen, ich will das nicht unbedingt vorlesen. Diese Dichotomisierung ist auch sehr wichtig, dass man drückt hier aus, dass die eigentliche Wende erst 2010 erfolgt ist. Die Sozialisten, beziehungsweise in der früheren Zeit war alles unordentlich, chaotisch. Jetzt kommt Ordnung und Regelmäßigkeit. Gut, das kann man lesen, überall im Internet ist diese Deklaration zu finden. Auf jeden Fall ist sehr wichtig, dass diese Dichotomisierung sehr stark ist und man betont, diese Deklaration betont, dass eigentlich die ungarische Nation erst jetzt, 2010, zu sich, die magyarische Nation 2010 zu sich gefunden hat. Orban sprach 2009 von einem zentralen politischen Kraftfeld, in dem er frei von den überflüssigen Streitereien über die gegensätzlichen Werte von der Opposition ungehindert für die nächsten 15 bis 20 Jahre schalten und walten kann. Dieser Streitereien über die gegensätzlichen Werte, das ist natürlich nichts anderes als Demokratie. Aber genau das dagegen wollte er in einem zentralen politischen Kraftfeld seine Regierungspläne verwirklichen. Deshalb wurde zudem das Kommunalgesetz dahingehend geändert, dass kleine Parteien keine Chancen mehr haben werden. Das Ergebnis der Gesetzänderung hat sich bereits bei den Kommunalwahlen am 3. Oktober 2010 gezeigt. Außerdem wurde eine Kommission zur Änderung der Verfassung aufgestellt. Geändert wurden dabei unter anderem auch die Norm für die Nominierung der Verfassungsrichter. geändert werden soll in der Verfassung, die Präambel, die ergänzt werden soll um das Bekenntnis, wir, diejenigen Mitglieder des Parlaments der Republik Ungarn, die glauben, dass Gott Herr über die Geschichte ist. Damit soll die bisherige Trennung von Kirche und Staat aufgehoben werden. Die Heilige Ungarische Krone, beziehungsweise die Lehre der Heiligen Ungarischen Krone, die eine völkische Lebensraumideologie ist aus dem 19. Jahrhundert, soll in der Verfassung integriert werden. Auch wurde umgehend das Gesetz zur Bestrafung der Leugnung des Holocaust geändert, das die alte Regierung am 19. April 2010 erst verabschiedet hatte. Im neuen Gesetzentwurf wurde der Begriff Holocaust gestrichen und der Völkermord des Nationalsozialismus mit dem des Kommunismus gleichgestellt. So wird in Ungarn jeder strafbar, der den Völkermord des Kommunismus leugnet. Ein anderes verabschiedetes Gesetz wird, wie Experten befürchten, vor allem Roma-Benachteiligung. Es basiert auf dem US-amerikanischen Prinzip Three Strikes and You Are Out und beinhaltet, dass vermeintlich unbelehrbare Straftäterinnen nach einer dritten Straftat zu drakonischen bis hin zu lebenslanger Haft verurteilt werden, unabhängig von der Schwere der Straftat und ohne Ermessensspielraum für die jeweiligen Richter. Das verdrehte natürlich auch Armutskriminalität und den Diebstahl geringwertiger Güter. Neu ist auch das Gesetz, dass Obdachlose aus den Budapester Unterführungen vertrieben werden. Das heißt, die Feinde der neuen Regierung sind auch die Obdachlosen. Die neue Regierung ist deutlich armenfeindlich. Das Amt des Ministers für Kultur wurde abgeschafft. Zuständig für die Kultur ist jetzt ein Staatssekretär in einem Superministerium, der siebenbürgische, das ist auch bezeichnend, der transsilvanische Gerhard Söcs, der eben auch ein Parteifreund Orbáns ist. Der neue Staatssekretär, also im Amt eines Staatssekretärs, er hat bald nach seinem Amtsantritt verkündet, er wolle eine neue Forschungsgruppe beauftragen, die mit einer DNA-Analyse dem Ursprung der Magyaren nachgehen würde. Der Gesetzesvorschlag für die Aufstellung von Skulpturen im öffentlichen Raum dient zum Beispiel explizit dazu, die Bronzefigur eines kodiert antisemitischen, illegal errichteten mythischen Geist, der Turul-Statue, das ist eben diese Turul-Statue, von Budapest nicht anrühren zu müssen. Hier sehen wir einmal, wollte die alte Regierung die Turul-Statue, die illegal errichtet wurde, eben abtragen oder abreißen, und prompt ist die ungarische Garde aufmarschiert und man hat gesagt, nur über unsere Leichen, wir werden die Statue verteidigen. Da auch in den Medien das Regierungslager die Oberhand gewann, können die Regierungsentscheidungen schön geregelt werden. Auch die Kontrolle der Medien wird gerade durch Fidesz ausgebaut. Eine Parteifreundin ist gerade für 9 Jahre als Direktorin einer neuen Überwachungsbehörde namens Amt für Kommunikationswesen vereidigt worden. Diese Behörde ist durch ein bereits im Sommer durch das Parlament gepeitschtes Gesetz entstanden, das 2 Fernsehsender, das Nationale Radio sowie die Ungarische Nachrichtenagentur faktisch der Kontrolle des Ministerpräsidenten unterstellt. Die Regierung hat auch die öffentlich-rechtliche Berichterstattung in die öffentlich-rechtliche Berichterstattung eingegriffen. Die ungarische Nachrichtenagentur MTI ist jetzt für die Nachrichten zuständig. Die Nachrichten in den öffentlich-rechtlichen Medien müssen von ihr übernommen werden. Die OSZE-Beauftragte Dunja Mijatovic hat vor kurzem das Mediengesetz, das neue Mediengesetz, mit denen von Diktaturen, von osteuropäischen Diktaturen verglichen, mit Kasachstan zum Beispiel. Die Staatsanwaltschaft, die Medienaufsicht, der Rechnungshof, die Landeswahlbehörde, das Verfassungsgericht und so weiter sind alle inzwischen von der Regierung kontrolliert. Die Institutionen der Demokratie werden langsam nach und nach aber sicher demontiert und die Foren des gesellschaftlichen Interesseausgleichs beseitigt. Kritiker werfen der Regierung vor, die Demokratie mit Füßen zu treten und ihre parlamentarische Zweidrittelmehrheit zum Abbau des Rechtsstaates zu missbrauchen. Bereits Monate vor der Wahl hatten mit Orbán angefangen, alle Fidesz-Politiker der Regierung, Bajnai und Gyurcsány, es gab in den letzten 4 Jahren 2 Ministerpräsidenten, Budgetfälschung unterstellt und in den Fidesz-nahestehenden Medien über die Bedeutung der vielen Leichen im Keller spekuliert. um diese Leichen zu entdecken und gegen die sozialistische Misswirtschaft vorzugehen, wurde sogar ein Beauftragter für Abrechnung eingesetzt. Damit wurde die bereits angelaufene Jagd nach Sündenböcken, der bereits angelaufene Jagd nach Sündenböcken unter den Sozialisten und Liberalen fortgesetzt. Von Orban und seinen Parteimitgliedern werden ständig die Phrasen eines völkischen Antikapitalismus gegen die heimischen Oligarchen verbreitet und die fremden Spekulanten zu dem Schutz der fleißig arbeitenden majarischen Menschen angegriffen. Selbst, vielleicht haben Sie gehört von dieser Schlammkatastrophe in den letzten Monaten, im Oktober, glaube ich, am 4. Oktober genau, da ist ein roter Klärschlamm ausgetreten. Und prompt gab es solche seriös erscheinende Gesprächssendungen in den national gesinnten Medien, in denen es heißt, rote Klärschlamm, nomen est omen, das haben auch die Kommunisten gemacht, die Sozialisten. Und prompt hat man auch Zusammenhänge gesucht zum ehemaligen Ministerpräsidenten Gyurcsány. Man will eindeutig Gyurcsány an den Kragen und man will so lange keine Ruhe geben, bis man ihn in Handschellen angeführt sieht. Etliche Politiker der ehemaligen Regierung sitzen oder saßen lange Monate oder vielleicht ein Jahr in Untersuchungshaft ohne eine Anklage. Ich will damit nicht sagen, dass sie nichts getan haben. Ich will damit sagen, dass sie ohne Anklage in Untersuchungshaft saßen und dass eben die Kommunikation von der rechten Seite eine deutlich antisemitische war. Was anderes will ich damit gar nicht behaupten. Nach den Kommunalwahlen im Oktober 2010 hat die Fidesz noch einmal dazu gewonnen. Somit hat Ministerpräsident Viktor Orban eine Machtfülle, die so außergewöhnlich ist wie unter Janusz Kadar im Realsozialismus. Nach der Kommunalwahl hat die Regierungspartei jetzt auch die Mehrheit in allen 19 Landesversammlungen inne. Bis auf eine Ausnahme verhält die Regierungspartei auch in den 23 größten Städten des Landes Wahlsiege. Bis auf das südungarische Stadt Szeged, wo sich der sozialistische Bürgermeister da im Amt halten konnte, gingen alle Großstädte an Orbáns Völkische. Selbst jene zwei Städte wurden von Fidesz eingenommen, die bisher als Hochburgen der Sozialisten gegolten hatten, in Nordungarn. Die Kleinstädte und größeren Gemeinden gingen größtenteils ebenfalls an Fidesz. Die im April von der Regierung abgewählten Sozialisten verbuchten es als einen Erfolg, dass sie nicht weiter abstürzen und sich klar als die zweitstärkste Kraft vor der rechtsextremen Jobbik positionieren vermochten. Es gibt noch eine kleine Partei, die sich selbst grün bezeichnet, LMP, kann Politik anders sein, heißt sie, und die schnitt bei den Kommunalwahlen schlechter ab als bei der Parlamentswahl, die ist knapp ins Parlament gekommen. Sie ist in Budapest wenigstens als drittstärkste Kraft, hat sich behaupten können vor der rechtsradikalen Lobby. Die einzig richtig agierende Partei, Oppositionspartei im Parlament ist zurzeit die rechtsradikale Jobbik, die gegen Fidesz als Opposition agiert. Aber man muss sagen, die Ideologien der beiden Parteien sind nicht, es gibt keine Unterschiede in den Ideologien. Die Jobbik, die im April mit 17% der Stimmen ins Parlament eingezogen war, konnte sich halten bei den Kommunalwahlen. Sie ging erneut mit romafeindlichen Parolen auf Stimmenfang. In den nordöstlichen Landesbezirken Borschut und Zabolcs blieb sie zweitstärkste Kraft vor den Sozialisten. In den 13.000 Einwohnerstadt Tiszabasvári stellt Jobbik sogar den Bürgermeister. Das ist deshalb sehr gefährlich, weil Jobbiks Wahlwerbung unter anderem beinhaltete, dass man die Kinder von Roma-Familien in Internate stecken möge, damit sie gute Manieren lernen. Roma-Straftäter bekamen eine Aussicht, in ein Arbeitslager gesteckt zu werden. Und schließlich forderte Jobbik, dass auch die Sozialisten und liberalen Politiker in Arbeitslager gesteckt werden mögen, damit sie das Arbeiten lernen. Die potenzielle Gefahr für diese Tatsache, dass eine ganze Stadt unter Jobbiks Herrschaft steht, besteht für die Zukunft darin, dass die Rechtsextremisten bei der Jugend außerordentlich stark sind. So stimmten 23% der zwischen 18 und 29 Jahre alten Wähler für Jobbik. Besonders gut schnitt die Partei im Nordosten und Osten ab, in Regionen mit einem relativ hohen Roma-Anteil. Die nationalistische, fremd- und Roma-feindliche sowie offen antisemitische Rhetorik wurde von den rechten Medien ausführlich wiedergegeben. In einem Mitte November veröffentlichten Bericht drückt Amnesty International Besorgnis über die Lage der Roma in Ungarn aus und kritisiert den Umgang der ungarischen Behörden mit rassistisch motivierten Verbrechen. Und es gab tatsächlich ein erstes Urteil, das man als deutlichen Täteropfer Umkehr nennen kann. Und zwar ging es um Folgendes: im März 2009, zwei Wochen nach dem Mord in Tatarstanjör, vielleicht haben Sie mitbekommen, dass dort ein Vater und ein Sohn im Februar 2009 ermordet wurden, erschossen, während sie aus dem brennenden Haus geflohen sind. Also zwei Wochen nach diesem Mord bekamen die Bewohner eines von Roma bewohnten Viertels von der Polizei die Information, dass bei ihnen in der Nacht mit Übergriffen von Ungarn, von der ungarischen Garde und von Skinheads zu rechnen sei. Auf polizeiliche Schutzmaßnahmen wollte man sich nicht verlassen. Die Polizeipräsident von Miskolc, ein sozialistischer übrigens, hat letztes oder vorletztes Jahr einmal geäußert, dass 100% der Straftäter Roma seien. Deswegen wollte man sich auf die Polizei nicht verlassen. Die Bewohner des Viertels bewaffneten sich mit allem, was zur Hand war, bildeten Patrouillen und blieben die ganze Nacht auf. Und in dieser Panikstimmung kam dann gegen Mitternacht ein schwarzes Auto und fuhr auf und ab, woraufhin die Menschen dieses Auto angriffen, mit Steinen beworfen haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa umgerechnet 400 oder 500 Euro. Und die Männer, die im Auto saßen, haben leichte Wunden bekommen. Jetzt wurden die 11 Männer zu 41 Jahren verurteilt wegen rassistisch motivierter Gewalt, weil die Juristin einen Stock als Beweisstück angeführt hat. Auf diesem Stock stand geschrieben: Tod den Magyaren. Dieser Stock lag da in der Nähe und die Juristin hat behauptet, diese Roma hätten das magyarische Volk, das Magyarentum angegriffen und wollten den Tod der Magyaren. Nach dem Triumph der Kommunalwahlen hat Orban in Ungarn noch mehr das Sagen. In Budapest konnte Fidesz auch den Oberbürgermeisterstuhl bekommen. Und der jetzige Bürgermeister, der Fidesz-Bürgermeister, konnte mit über 20% über den ehemaligen sozialistischen oder liberalen Bürgermeister von Budapest gewinnen. Ab heute ist Budapest erneut die Hauptstadt der Nation, sagte Viktor Orban am Wahlabend. Schon seit Jahren ruft Fidesz zum Kampf gegen die letzte Bastion der Linken, die Hauptstadt Budapest, auf. Die liberale Großstadt würde die magyarische Kultur nicht glaubhaft vertreten, gibt er immer wieder zu verstehen. Mit seiner Anspielung auf das altbekannte antisemitische Ressentiment gegen die dekadente Großstadt schürt er immer wieder den Hass gegen die Liberalen und die Sozialisten. Die völkische Gleichschaltung ist jetzt im gesamten Land zu spüren und das wird wohl in Budapest den größten Schaden anrichten. Und das mit den Mitteln der Kultur. Und dieser unliebsame Kulturschaffende werden gehasst. Gerade eben ist eine große Attacke gegen den Direktor des Nationaltheaters im Gange. Man will ihn absetzen. Und stattdessen sollen nach dem völkischen Prinzip bis zu 3 Millionen Magyaren ins Bild der Kultur, in den Fokus der Kulturpolitik gebracht werden. In der Provinz hat die Regierungspartei Fidesz ihre Machtbasis. Das linke Budapest soll eben viel weniger Kulturförderung bekommen. Auch die 19 Auslandsinstitute, die sogenannten Balaschi-Institute, sollen eine einheitliche Struktur bekommen. Sie sollen keine Selbstständigkeit mehr haben. Ich komme jetzt zum Fazit. Der Transformationsprozess der Jahre 89 und 90 und der Weg in die Demokratie ist auf dem Weg des Scheiterns in Ungarn. Die Angst vor Veränderung, vor Freiheit und einer liberalen, offenen Gesellschaft haben in Ungarn derzeit die Oberhand. Zusammenfassend muss ich festhalten, dass man die Situation in Ungarn nur mit den Mitteln der Politikwissenschaft und des Rechts nicht verstehen kann. Mit den Mitteln der politischen Kulturforschung dagegen sehr. Fritz Stern beschreibt in seinem Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr, erschienen in Deutschland 1986, die konservative Revolution in Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts. Gespenstisch ähnlich ist es heute in Ungarn. Die nationale Wiedergeburt, der Kampf für Werte, die man als die altüberkommene Traditionen ansieht, der Kampf gegen den Liberalismus und den westlichen Hedonismus, gegen Reformen, besonders wenn sie von links kommen, gegen die Sozialdemokratie, gegen das Denken in Kategorien der liberalen Demokratie und so weiter, gehen einher mit einer Art nationaler Religion, in der die neue Regierung im Namen des Volkstums, im Namen des Magyarentums, eine Art Sendung zu vollenden meint. Die magyarische Sendung strahlt nach außen als Hungaria Irredenta und nach innen als Vision einer sauberen Nation, in der bald Ordnung herrschen soll. Vielen Dank.